beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, so ein Taufgottesdienst ist was ganz Besonderes. Das habe ich in dieser Woche so intensiv gespürt wie noch nie. Als ich am Freitag mit den Predigtvorbereitungen fertig war, stürzte mein Rechner ab. Das tut er selten, aber tut es immer in Momenten, wo ich es wirklich nicht brauchen kann. Ich war knapp dran, weil ich unsere afrikanischen Geschwister noch stundenlang begleiten durfte bei der Trauerfeier für Schwester Gosette. Und normalerweise schalte ich den aus und er startet mit der aktuellen Version, wo ich ihn abgeschossen habe, dann wieder. Diesmal nicht, war auch klar. Die fertige Predigt war weg und nicht mehr zu finden. Ich habe alle ITler, möchte ich mal vorwarnen, die jetzt gleich auf mich zustürzen wollen und mir sagen wollen, ob ich schon mal was von Auto-Recovery gehört habe. Ja, habe ich. Ist auch eingeschaltet. Also könnt euch den wertvollen Tipp anderen Leuten geben. Ich also rüber zu Michel, habe ihm mein Leid geklagt. Ich klage ihm öfter mein Leid und Michel mir seins. Und dann der Griff zum Telefon und Dominik anrufen. Dominik ist auch immer eine Bank, wenn es um solche Sachen geht. Der hilft uns sehr, sehr viel. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal mit Gott so geredet habe. Ich war wirklich sauer. Ich habe gesagt, das kannst du jetzt nicht bringen. Das geht nicht. Du musst mich diese Datei jetzt wieder finden lassen. Das musst du jetzt einfach machen. Und während ich mit Dominik gesprochen habe, habe ich sie auf dem Desktop wieder gesehen. Der Michel hörte meinen Schrei, stürzt rüber, sagt, Günther, du hast die Datei wieder gefunden, ich habe gebetet. Naja, so ist das. Was ich daraus lerne, ist, dass man einfach in solchen Situationen wieder ganz neu beten und Gott vertrauen lernt. Und es ist gut so, dass immer wieder im Alltag er uns auch in so einer Form begegnet. Also, wie gesagt, bis vorgestern dachte ich noch, ein Taufgottesdienst sei eine logistische Herausforderung. Das ist er mit Sicherheit, denn wir hätten heute eigentlich 3 Taufgottesdienste feiern sollen. Den zweiten feiern wir heute um 13 Uhr, da sage ich gleich noch was dazu. Und den dritten wollte unsere Église Luminière, unsere afrikanischen Geschwister hier feiern mit den 3 Kindern, deren Mutter verstorben ist, 18, 17 und 15 Jahre alt. Also dann habe ich Taufkleider aus Tübingen ausgeliehen, wir haben probiert, wir haben Tauchsieder gleich mitgebracht, weil wir wissen, es ist ein bisschen schwierig, das Wasser warm zu kriegen. Keine Panik, 24 Grad. Funktioniert. Heute Morgen hat Michel gesagt, ich soll vielleicht doch ein Neopren mitbringen. Es wird nicht richtig warm, aber jetzt ist es doch tatsächlich so. Bei meiner eigenen Taufe waren wir mehr als 30. Da war ich 11. Der Sohn des Pastors damals sagte, mein Papa schafft sie alle. Ich weiß nicht, ob der ins Fitness gegangen ist. 64 war das noch nicht so in Mode. Und dann überschlugen sich die Ereignisse hier im Haus. Am 5. März starb Schwester Gosette Wakele Mufu im Alter von 48 Jahren. Das hätte an sich noch nichts mit dem heutigen Taufsonntag zu tun gehabt, wären nicht ihre 3 Kinder die vorgesehenen Täuflinge gewesen. Die Gemeinde hat die Taufe verschoben auf unbestimmte Zeit. Wir werden es sehen, wenn sie es machen. Logistisch waren wir damit aber noch lange nicht aus dem Schneider. Ich bin am Freitag an der Römerschanze vorbeigefahren. Um 13 Uhr war die Bestattung angesetzt. Ich kam hin und dann sagte mir der Beamte, Friedhofsverwalter, die feiern schon seit 11. Es war schwarz von Leuten, also jetzt auch im Wortsinn, ohne diskriminierend wirken zu wollen. Es war alles voll, es war eine unglaubliche Stimmung. Über 300, schätze ich, waren es aus ganz Europa. Sind angereist aus Belgien, aus Frankreich, aus der Schweiz. Hab's an den Autonummern gesehen, aus Tschechien. Es hat mich unglaublich bewegt, wie die Gemeinde aus ganz Europa Abschied genommen hat. Mitleid hatte ich nur mit den Sargträgern des Friedhofsamtes. Nicht nur, dass ein ohrenbetäubender Lärm auf dem Friedhof herrschte, die Afrikaner schreien eben ihren Schmerz, aber auch ihr Gotteslob laut hinaus, sondern die Frauen gaben den Sarg einfach nicht frei. Sie haben sich immer wieder draufgeworfen und die wollten ihn mal endlich ablassen. Und das war so eine ganz, ich habe fast ein bisschen Gänsehaut gehabt, so war die Situation. Und schließlich konnten sie doch die Elektrik betätigen, die den Sarg dann in die Grube lässt. Die Nachfeier fand hier im Raum statt, am Freitag. Das war der Nachmittag, wo ich meine Predigt fertig machen wollte und dann nicht dazu kam, weil nämlich hier erstmal 100 Autos kamen und die wollten alle jetzt hier parken vorm Haus. Ist ja klar. Wo sollen sie auch sonst hin? Sie kennen sich ja nicht aus. Also stand der Verkehr in der Friedrich-Ebert-Straße eine lange Zeit still. Ich übte mich in meinen geringen Fähigkeiten als Verkehrspolizist, habe Menschen beruhigt und wisst ihr, was mich daran sehr, sehr beeindruckt hat? Ich habe mit Reutlinger Taxifahrern und mit allen möglichen Leuten gesprochen. Ich habe keinen einzigen fremdenfeindlichen Spruch gehört. Ich habe Gott so dafür gedankt, dass da nichts in diese Richtung kam. Ich fand das wirklich großartig. Hut ab, Reutlingen, muss ich wirklich sagen. Habe ich so noch nie erlebt. Ich sage das, weil ich heute eine ganz große Freude und auch ganz viel Mitgefühl und Trauer im Herzen gleichzeitig habe. Der heutige Tag sollte für unsere Schwestergemeinde, die sich sonntags hier versammelt, ein Freudenfest werden wie für uns, und nun kam alles ganz anders. Beeindruckt hat mich aber der Spruch, der über der Traueranzeige von Gosette stand: Der Herr gibt und der Herr nimmt, sein Name sei gepriesen. Und das sagen die nicht nur so, das leben die tatsächlich. Wir wollen im Gebet auch eng mit ihnen zusammenstehen. Aber auch die Taufe an sich ist ja was ganz Besonderes, auch ganz ohne Todesfall dabei. Manche fragen ganz verstohlen nach, wenn sie unser Taufbecken sehen. Was macht ihr da eigentlich? Und wieso hat der Mann ein schwarzes Kleid an und die anderen Männer und Frauen weiße? Wie ist das denn so? Ich habe übrigens kein schwarzes Kleid an, weil im 1. Mose 13 steht, dass Männer in Frauenkleidern dem Herrn ein Greuel sind. Also habe ich mich mit einem Kollarhemd heute begnügt. Ich hoffe, es ist euch recht so. Wenn nicht, könnt ihr mich ansprechen. Wir können darüber diskutieren. Es hat auch was mit meinem Amtsverständnis zu tun, das ich ja nicht habe. Also genauso wie dieser Mann, der sich nachts zu Jesus geschlichen hat, weil er wissen wollte, was das eigentlich ist, eine zweite Geburt. Wie soll das denn gehen? Kann denn ein alter Mann zurück in den Mutterleib und noch von Neuem geboren werden? Und Jesus hat ihm gesagt: Wenn du nicht durchs Wasser gehst, wirst du Gott nicht sehen. Ich lese die Geschichte, wie sie uns der Jünger Johannes erzählt hat. Ein Pharisäer mit Namen Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden, suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Und niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren wird, das ist Geist. Nikodemus kommt bei Nacht und Nebel zu Jesus. Er will nicht gesehen werden. Er ist ein führender Mann unter den Juden. Das heißt, er ist angesehen in der jüdischen Gemeinde und auch im gesellschaftlichen Leben. Mit Jesus gesehen zu werden, das ist rufschädigend. Längst hatten die führenden Juden gemerkt, dass Jesus eine Revolution lostreten würde. Er musste weg, denn er war gefährlich für den religiösen und den politischen Frieden. Nikodemus geht ein hohes Risiko ein. Und ich habe so gedacht, als ich mit unseren Täuflingen öfter gesprochen habe, ich habe sie immer bewundert für ihren Mut. Ihr geht kein Risiko ein, aber ihr seid genauso mutig wie Nikodemus, weil ihr zu Jesus gegangen seid und weil ihr von ihm gehört habt, dass er euch ein neues Leben schenken kann. Vermutlich hatte Nikodemus gehört von Johannes, der taufte zur Umkehr. Vermutlich hat er Wind bekommen von dieser radikalen Predigt des Rabbi Jesus, der bedingungslose Liebe selbst gegen die Feinde wie die verhassten Römer nicht nur predigte, sondern auch als Lebensstil vorlebte. Er wusste, das ist so verrückt, dass er das ganze Land mitsamt der Religion aus den Angeln heben könnte. Aber er wusste auch, es ist faszinierend, diesen Gedanken einmal zu Ende zu denken. Der Virus der Liebe Gottes hatte ihn gepackt in Gestalt dieses Wanderpredigers aus Nazareth. Könnte Jesus tatsächlich von Nikodemus, von seinem Gott Yahweh sprechen, dessen Namen unaussprechlich war und den er mit einem solchen Gesicht noch nie gesehen hatte? Nikodemus hat lange mit sich gerungen. Nächtelang konnte er nicht schlafen, ihr auch nicht, ich weiß es. Er hatte gespürt, dass dieser Jesus sein Leben auf den Kopf stellen könnte. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, Nikodemus war ein sehr religiöser, ein tiefgläubiger Mann. Er war ein führender Mann auch in der jüdischen Gemeinde. Er hielt sich an den Kultus und an die Gesetze. Er tat alles, was in seiner Macht stand, um ein gottesfürchtiger Mensch zu sein. Da hat es ihm an nichts gefehlt. Die Schriften kannte er auswendig und er hielt sich daran. Was war das nur, was ihn so unruhig machte? Nikodemus schleicht sich also zu Jesus und er sagt zu ihm: Rabbi, die Zeichen sprechen für dich. Keiner kann die Dinge tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. So viel ist sicher. Was rätst du mir, der ich älter und erfahrener bin als du? Was fehlt mir? Helga, Gabi, Susanne, Annika, Florin, was hat euch dazu bewogen, zu Jesus zu kommen? Bei Helga vor langer Zeit und bei den anderen auch immer wieder, zu Jesus zu kommen und zu fragen, was muss ich tun, damit Gott mich bedingungslos annimmt? Luther hätte formuliert, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ihr habt alle einen Weg hinter euch. Ihr seid alle einmal geboren worden. Mit allen guten Anlagen, mit denen Gott, unser Schöpfer, euch ausgestattet hat. Und mit der Möglichkeit, Fehler zu machen. Und ihr habt sie gemacht. Mehr oder weniger reichlich. So wie ich auch. So wie wir alle. Weil wir gar nicht anders können. Wir laufen auf diesem Weg, Beziehungen zerbrechen, liebe Menschen sterben, wir bauen Mist und können die Folgen kaum tragen. Wir sind verzweifelt und wissen gar nicht, wie wir weitermachen sollen. Ich war am Mittwoch im Konzert von Sarah Connor in der Porsche Arena. Und als sie mein absolutes Lieblingslied gesungen hat, da war es in der ausverkauften Halle mucksmäuschenstill. Viele der 7500 Zuhörer hatten Tränen in den Augen. Und ich habe an Conny gedacht, die neben mir saß. Ich habe an meine Kinder und Enkel gedacht. Und ich habe an euch gedacht. Und an meine Gemeinde und an diesen Gottesdienst. Und wir hören mal ganz kurz rein ins Konzert. Nur eine Minute.
Der Applaus ist längst vorbei und dein Herz schwer wie Blei. Jeder redet auf dich ein, trotzdem bist du so allein. Und du siehst so traurig aus, komm in meinen Arm, lass es raus. Glaub mir, ich war, wo du bist und weiß, was es mit dir macht. Doch wenn du lachst, kann ich es sehen. Ich sehe dich mit all deinen Farben und deinen Narben hinter den Mauern. Ja, ich seh dich, lass dir nichts sagen. Nein, lass dir nichts sagen. Weißt du denn gar nicht, wie schön du bist?
Helga, Gabi, Susanne, Annika, Florin und ihr alle anderen im Raum, wisst ihr denn gar nicht, wie schön ihr seid? Nein, ihr wisst es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich bin oft unzufrieden mit meinem Aussehen, wenn ich mal wieder zu viel gegessen und zu wenig Sport gemacht habe. Übrigens Fastenzeit, 4 Kilo habe ich schon wieder. Ich bin oft geradezu verzweifelt, wenn ich in alte Fallen tappe und den gleichen Fehler wieder und wieder mache. Ich kann mich oft genug selbst nicht leiden und wundere mich nur darüber, wie es andere mit mir aushalten, ja, wie sie mich sogar lieben können. Und das tun viele, dafür bin ich dankbar. Und wie Gott mich eigentlich lieben kann. Ich fühle mich dann wie Nikodemus. Ich bin eigentlich ja ein angesehener Mann, ich bin Pastor und weiß, dass ich manche Sachen richtig gut kann. Aber das sehe ich in solchen Momenten nicht. Ich sehe nur die Fehler, die Defizite, den Mangel und den Mist. Und ich weiß, dass es euch genauso geht, oft genug. Das Mädchen auf dem Video, das hat mich sehr an meinen Sohn Christoph erinnert. Als ich das erste Mal in der Gemeinde war, war er ein süßer kleiner Knopf, knapp 2 Jahre alt. Eine liebe Schwester hat mir am Anfang meines zweiten Dienstes jetzt eine Karte geschrieben, wo wir beide, Vater und Sohn, drauf sind. Wir stehen gemeinsam hier vorne und er schaut zu seinem Papa auf. Das tut er heute noch, keine Angst. Aber er war so ein Wunschkind, ein Traumkind. Als Conny erfahren hat, dass sie schwanger ist, sind wir in Hamburg im Regen die Mönckebergstraße hinuntergetanzt. Und dann kam es knüppeldick. Schulabbrecher, Drogenkarriere, 10 Jahre mehr oder weniger auf der Straße in schlechter Gesellschaft und als schlechte Gesellschaft. Autos hat er nicht zerkratzt, die hat er zu sehr geliebt, das hat er von seinem Vater. Aber er hat sie mit Vorliebe kaputt gefahren, das habe ich übrigens auch gemacht, als ich so alt war wie er. Und wenn ich das Lied von Sarah Connor damals schon gekannt hätte, dann hätte ich es ihm geschickt, nach Holland, um Nachschub zu holen oder wo immer er gerade war. Ich habe von Gott das Geschenk erhalten, dass ich Christopher, der halbtot war, so sehen konnte, wie Gott ihn sieht. Ich habe Christopher nicht als den gesehen, der er damals war. Ich habe ihn wieder so gesehen, wie er geboren wurde, als unschuldiges Baby, direkt von Gott zu uns geschickt. Ich war dabei und Conny hat mir während der Presswehen seinen Namen abgetrotzt. Aus Sebastian wurde Christopher, Christusträger. Ich habe ihn gesehen, wie Gott ihn sieht und wie er einmal sein wird. Wunderschön, ohne seine chronische Krankheit, ohne sein Unglück, einfach perfekt. Wie schön er ist, das konnte ich sehen durch den Dreck und das Elend hindurch. Und so konnte ich auch in großem Vertrauen beten, weil ich wusste, dass Gott ihn finden wird. Daran habe ich nie gezweifelt. Denn das ist ja das Verrückte. Als Forrest Gump gefragt wird, ob er Jesus schon gefunden hat, sagt er nur, ich wusste gar nicht, dass ich ihn suchen muss. Das ist Christopher, Weihnachten 2016 mit Jeanette und Luisa Sophie. Laura und Jakob waren auch dabei. Laura ist schon 13. Für mich ist das eines der größten Wunder, die ich je erlebt habe. Christopher ist auf den Beinen, er hat einen guten Job und eine Familie. Und Jesus hat ihn gefunden, wo immer er war. Für mich ist das eine der entscheidendsten theologischen Aussagen überhaupt. Jesus findet uns. Er klopft bei uns an und er möchte hinein in unser Leben. Und das Erste, was er sagt, wisst ihr, was das ist? Er sagt, weißt du denn gar nicht, wie schön du bist? So muss es bei euch gelaufen sein, Annika, Florin, Gabi, Susanne und Helga, dass Jesus euch mit seiner Liebeserklärung überwältigt hat. Euch ist beigebracht worden, bedauernswerterweise auch von der Kirche und der Religion, dass ihr nicht schön seid. Auch deine Eltern haben dir viel öfter gesagt, dass du falsch bist, dass du nichts richtig machst. Und der Kirche gab es noch einen obendrauf mit der Autorität von oben. Das war leider eine Lüge, aber du hast lange gebraucht, bis du das verstanden hast. Manche von uns haben es bis heute nicht verstanden und glauben immer noch an den Schutzmann Gott, der uns bei unseren Fehlern verhaftet und bestraft und uns nach diesem Leben, wenn wir das Glaubensbekenntnis nicht korrekt aufsagen können, in die Heizung steckt. Eine schreckliche Vorstellung, es gibt Menschen, die glauben das. Das ist so todtraurig, weil es erstens eine Lüge ist und zweitens nicht zum Glauben führt, sondern nur zum Trotz. Es macht uns trotzig und fertig, dieser Gott. Helga steht gleich vor uns, obwohl sie schon lange getauft worden ist. Vor 62 Jahren, habe ich es richtig gesagt, Helga? Stell euch das mal vor, vor 62 Jahren. Und sie hat lange gebraucht, bis sie glauben konnte, dass sie wunderschön ist, weil Gott sie liebt. Sie hat lange gebraucht, bis sie von diesem strafenden, unbarmherzigen Gott sich erholen konnte, so wie ich auch. Ich habe auch lange gebraucht. Jahrzehnte eigentlich. Manchmal geht er mir heute noch nach in Albträumen. Das gibt es hin und wieder. So gründlich haben sie uns das beigebracht. Und wir wundern uns, dass unser Glaube so viel Angst und so wenig Freude ausstrahlt. Und das ist Verrat am Evangelium, nicht mehr und nicht weniger. Gabi, Susanne und Florin, ihr sitzt jetzt vor mir in weißen Kleidern. Das tut ihr nicht, weil ihr jetzt rein werdet. Das werdet ihr auch nicht sein, wenn ihr gleich wieder aus dem Wassergrab hochkommt und euren ersten neuen Atemzug tut. Und trotzdem seid ihr andere Menschen geworden. Nicht durch das rituelle Wasserbad, wie manche mystisch veranlagte Menschen gerne vermuten würden, sondern nur deshalb, weil ihr dem Ruf Jesu gefolgt seid, der euch eine zweite Geburt angeboten hat, der alle eure Schuld auf sein Kreuz nimmt und sie zum Meer trägt und dort versenkt, wo es am tiefsten ist. Und damit wir uns recht verstehen, auch die Schuld, die ihr noch auf euch laden werdet. ist alles inklusive. Der Scheck ist blanko. Was nicht heißen soll, dass ihr jetzt leichtfertig drauf lossündigen sollt. Denkt daran, jede einzelne unserer Sünden hat Jesus das Leben gekostet, damit wir trotzdem leben dürfen. Also feiern wir heute eure Neugeburt, die in dem Moment stattgefunden hat, wo ihr zu Jesus und seinem Weg Ja gesagt habt. In diesem Moment habt ihr von ihm gezeigt bekommen, wie schön und wie reinen Herzens ihr in Wirklichkeit seid. Das Leben hat das ganz schön entstellt, aber Gott sieht euch so und er hat euch immer so gesehen, so ich die Gnade hatte, meinen Sohn immer so sehen zu können. Oder wie der Vater in dem Gleichnis von dem wiedergefundenen Sohn seinen Sohn auch immer sehen konnte, als er bei den Schweinen saß. Und nun geht es darum, dass ihr dieses Bild, das Gott von euch hat, dass ihr es entdeckt, stückweise, immer mehr. Gott hat schon ein Bild von euch, wie ihr einmal sein werdet. Und wir nennen das Heiligung, immer weiter in dieses Bild Gottes, das er von uns hat, hineinzuwachsen. Schritt für Schritt hineinzuwachsen. Wir feiern, dass ihr im Augenblick eurer Umkehr das Reich Gottes gesehen habt und schon jetzt in diesem Reich lebt. Auch noch im Reich dieser Welt und auch schon als Vorschuss, als Angeld im Reich Gottes. Mit euch und uns feiern die Engel. Und manche haben sich vielleicht gefragt, warum wir vorhin so laut waren. Das hatte einfach den Grund, wir müssen laut singen. Weil wenn die Engel mitsingen, dann wird es noch lauter und dann können wir nicht mehr mithalten. Und außerdem müssen wir auch laut singen, damit die Leute das hören. Die ganze Welt es hört. Und damit es auch der Widersacher hört und Angst kriegt vor uns, nicht wir vor ihm. Darum singen wir laut. Ich habe mal neulich mit Ludwig Dewald gesprochen und er hat mir erzählt, dass in dem Dorf, wo auch mein Vater herkommt und wo mein Großvater Laienprediger war, in Neu-Pasewa in Rumänien, die Leute folgendermaßen zum Teil zum Glauben gekommen sind. Die hatten eine Stubenversammlung und haben die Fenster aufgemacht, war ebenerdig. Und die haben gesungen, was das Zeug hält. Da sind die Leute reingekommen. Ich dachte, was ist denn hier los? Das war Evangelisation. Also darum singen wir laut, das wollte ich nur sagen. Mit euch und uns feiern die Engel. Und wir lesen in der Heiligen Schrift, dass im Himmel mehr Freude sein wird über einen, der umkehrt, als über 99 Gerechte. Erstens, weil es die Gerechten gar nicht gibt, sondern weil sie es nur einbilden. Und zweitens, weil der Gerechte die Umkehr nicht mehr braucht. Der ist ja schon fertig. So erklärt es Jesus dem Nikodemus. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Und Jesus sagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Also feiern wir jetzt eure Neugeburt aus Wasser und Geist. Das Wasser wäscht in der Tat schon symbolisch den ganzen Dreck von euch ab. Jesus spricht euch gerecht. Ihr seid vor Gott Menschen, die Gerechtigkeit erfahren haben und jetzt auch Gerechtigkeit leben. Als meine Schwiegermutter vor knapp 2 Jahren starb, da hatte ich ein wunderschönes Erlebnis. Ich war häufig bei ihr, sie war in tiefer Demenz, sie war auch blind geworden, sie lebt in Dunkelheit. In einem etwas helleren Moment sagte sie zu mir, dass sie Angst hätte. Warum, habe ich sie gefragt. Ich werde Vorwürfe zu hören kriegen, hat sie gesagt. Von wem? Von Otto, sagte sie. Ich war nicht immer eine gute Ehefrau. Und von wem noch? Von Gott. Stimmt, Mama, das wirst du bekommen, habe ich gesagt. Da wird in der Tat ein Ankläger aufstehen im großen Showdown. Er wird seine Anklagen vorbringen. Wenn er sein Plädoyer beendet hat, dann steht ein anderer auf, nämlich dein Verteidiger. Und er wird das Urteil, das auf Todesstrafe lautet, nehmen und zerreißen und sagen, alles beglichen, alles bezahlt. Ich bin gestorben, damit du lebst. Keiner hat Anrecht auf dein Leben außer mir. Das habe ich nicht nur zu meiner Schwiegermama gesagt, das habe ich euch auch gesagt. Und ich sage es allen gerne. Meine Schwiegermutter hat eine Weile geschwiegen. Ich habe gesehen, dass es in ihr arbeitet, obwohl sie eigentlich ganz weit weg war. Und dann strahlte sie mich auf einmal an und sagte, ist das wirklich wahr? Als ich bejaht habe, hat sie mich schon nicht mehr erkannt. Sie sagte nur, Gott segne diesen Mann für seine Worte. Das ist Evangelium pur. Und ich sage euch, wenn die Zweifel kommen, und sie werden kommen, denn wer nie gezweifelt hat, der hat auch noch nie ernsthaft geglaubt, dann macht es wie Martin Luther. Ihr müsst ja nicht gleich ein Tintenfass nach ihm schmeißen. Ja? Aber ihr sagt das, was Martin Luther auch gesagt hat, und zwar laut, laut und deutlich, so laut, wie wir vorhin gesungen haben. Ich bin getauft. Das ist eure Waffe. Ich bin getauft. Das bedeutet, dass ein Machtwechsel stattgefunden hat. Ihr habt den Herrschaftsbereich des Bösen verlassen. Ja, das Böse hat noch Einfluss auf euch, das stimmt. Aber nur einer hat wirklich die Macht über euer Leben, weil er mit seinem Leben dafür bezahlt hat, euer Herr Jesus Christus. Eure Lebensversicherung ist, dass er in der Mitte und im Zentrum eures Lebens steht. Mehr Tipps und Kniffe, wie Leben gelingen kann, findet ihr in der Bibel. Außer ich bin getauft, werden wir nachher auch nochmal, weil es euch nochmal sagen, ich habe euch ganz besondere Bibeln heute mitgebracht, dass ihr nochmal eine neue habt. Der Trend geht ja eindeutig zur Zweitbibel heute. Also, dass ihr wirklich in der Bibel lest, dass ihr immer wieder schaut, was für wirklich gute Ratschläge da drin stehen, dass ihr mit anderen darüber sprecht, dass ihr austauscht, dass ihr betet, dass ihr einfach in enger Verbindung bleibt mit eurem Herrn Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Weil ihr aus dem Geist neu geboren wurdet, beten wir gleich über euch ganz besonders intensiv um die Gabe des Heiligen Geistes. Er veredelt, er tauft gewissermaßen eure natürlichen Gaben, die ihr schon habt, die Gott euch von Anfang an mitgegeben hat. Und jetzt lasst uns taufen und feiern. Und um den Kreis zum Anfang nochmal zu schließen, möchte ich Schwester Gosette Wakeli jetzt noch einmal mit in unsere Gemeinschaft aufnehmen, die sich jetzt im Himmel mitfreut mit den Engeln und mit allen, die schon da sind. Ihr Trost im Sterben war, dass ihre drei Kinder sich zur Taufe gemeldet hatten und ihr Leben Jesus gegeben haben. Gott segne sie, Gott segne euch und Gott segne alle, die sich heute entscheiden werden, sich taufen zu lassen. Auch die, die sich schon entschieden haben, von einigen weiß ich es auch, und die bei der nächsten Taufe dabei sein werden. Das Schöne ist, dass ich bei der nächsten Taufe Unterstützung von Daniel haben werde, von Daniel Meisinger. Denn über 30, wie bei meiner Taufe, da müsste ich als altgedienter Pastor noch ein bisschen an der Kondition arbeiten. Ins Fitness gehe ich aber schon, es gibt also keine Ausreden. Gott segne euch, Gott segne uns als Gemeinde und er führe uns weiter auf seinen Wegen, die immer im Leben enden, das niemals aufhört. Gelobt sei Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist von heute an bis in Ewigkeit. Amen.